Wenn es so geht wie mir, kommt man manchmal zu so Anbetungszeiten und jeder Gottesdienst soll auch ein Stück weit Anbetungszeit sein, aber manchmal geht es mir so, dass mein Herz so beladen ist mit weltlichen Dingen, dass es oft schwer ist, mein Herz hochzuheben in der Anbetung vor Gott. Und das kann mit verschiedenen Umständen zu tun haben oder Ärgernissen im Alltag oder was auch immer. Aber manchmal ist es eben so, da fällt es uns schwer, wirklich unser Herz hochzuheben zu Gott in Anbetung, weil es so schwer beladen ist. Und dann ist es trotzdem gut, wenn man sich versammelt und sich anstecken lässt, auch von der Anbetung, von den Liedern, von der Gemeinschaft. Und wenn man lernt, drüber hinweg zu schauen, über die Dinge, die uns manchmal unser Herz schwer beladen. Und trotzdem versucht, Gott anzubeten. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der eine derartige Dissonanz, von der wir gesprochen haben, mehr erlebt hat als der König David. Und wenn man in den Psalmen liest, merkt man, David muss ständig, immer wieder beladen gewesen sein. Sein Herz war schwer beladen mit Not, mit Ängsten, mit Furcht von seinen Feinden, mit Einsamkeit, wenn er sich immer wieder in Höhlen verstecken musste. Und immer wieder klagt er über die Abwesenheit Gottes. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du mich im Dunkeln umherirren? Wie lange willst du mich noch vergessen? Und wenn wir uns das so verinnerlichen, merken wir, vielleicht haben wir das eine oder andere auch schon mal vor Gott ganz leise ausgesprochen. Wir trauen uns das ja manchmal gar nicht so aussprechen wie David. Aber wir wissen, wie es ist, schlaflose Nächte zu haben, weil wir Kummer haben. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn Gott so weit weg erscheint von uns. Aber erstaunlich ist, dass auch wenn David zu Gott klagt und Gott seine Gebete nicht immer beantwortet hat, hat er eines gelernt, nämlich seine Anklage umzuwandeln in Anbetung. Und das ist ein Geheimnis. Und ich möchte, dass wir lernen, dieses Geheimnis zu entdecken. Das können wir nicht heute tun, das müssen wir beginnen heute zu tun, aber es ist ein lebenslanger Prozess. Zu lernen, die Anklage umzuwandeln in Anbetung. Wie hat David das gelernt? Ich lese euch nur ein paar Beispiele vor, zum Beispiel aus Psalm 10. Ich lese nicht den ganzen Psalm vor, das könnt ihr später machen. Aber im Psalm 10, der beginnt so in Vers 1, Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Aber dann sagt er ein paar Verse weiter, in Vers 16 kommt die Anbetung. Der Herr ist König für immer und ewig. Seine Feinde müssen aus Israel verschwinden. Psalm 13. Zuerst die Anklage. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange noch soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Das war wirklich eine schwere Situation, in der David sich befand. Aber dann ein paar Zeilen weiter kommt die Anbetung. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn, Achtung, du hast mir Gutes getan. Das ist erstaunlich. Er klagt Gott an, er sagt, Gott, wo bist du? Du bist so weit weg, du scheinst dich überhaupt nicht um mein Leid zu kümmern. Ich bin des Todes. Und zwei Zeilen später sagt er, aber Gott, ich lobe und preise dich, denn du hast mir Gutes getan. Wie geht das? Psalm 22, bekannte Worte, Vers 2, die Anklage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Das kennen wir. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Auch das kennen viele von euch. Aber dann kommt die Anbetung, einen Satz weiter. Du bist doch der heilige Gott, Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Immer wieder wendet er sich von seiner offenen Anklage zu Gott. Er verschweigt nichts vor Gott. Er ist ehrlich mit Gott. Er spielt keine Spielchen mit Gott. Er spricht nicht die christliche Sprache und tut so, als ob alles in Ordnung wäre. Er sagt, Gott, das Leben ist eine Katastrophe. Aber du, Gott, bist immer noch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Er bringt sein Leid offen vor Gott, aber er lernt, über die Umstände hinwegzuschauen, nicht zu ignorieren, hinwegzuschauen, auf Gott zu schauen. Und weil er auf Gott sieht, betet er an, weil er weiß, der Gott, dem er vertraut, ist immer noch derselbe. Der Prophet Habakuk, nur als ein weiteres Beispiel, ist ein ähnlicher Kandidat, der auch Ähnliches erlebt hat. Im letzten Kapitel im Habakuk im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 17, lesen wir, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, ich will mich trotzdem über meinem Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Habakuk schaut auf die hoffnungslose Situation vom Volk Israel. Alles geht den Bach runter, alles ist zerstört, alle sind sie gottlos unterwegs, nichts funktioniert. Aber dann sagt er, aber du Herr, bist mein Heil. Das heißt, er wendet seinen Blick weg von den Umständen hin zu Gott und erkennt, Gott ist immer noch derselbe. Es ist wichtig, dass wir auch vor Gott klagen. Es ist wichtig, dass wir lernen, auch Gott anklagen. Gott hält das aus. Wir dürfen uns in diesen Kampf der Verzagtheit auch stellen. Keiner soll versuchen, Leid oder Kummer zu ignorieren oder darüber zu schweigen, schon gar nicht vor Gott. Denn es gibt mindestens zwei Dinge, die wir daraus lernen, wenn wir auch in unserem Leid zu Gott kommen. Und wenn wir in unserem Leid zu Gott kommen und auf ihn schauen, dann lernen wir erstens Ausharren und zweitens Geduld. Und Ausharren und Geduld sind wichtige Elemente unseres Glaubens. Die Bibel spricht ganz oft über das Ausharren. Paulus, der Apostel Paulus spricht im Römer Kapitel 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in Gottes Gnade und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns nicht aufgrund unseres eigenen Lebens oder aufgrund der guten Umstände. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eine interessante Reihenfolge. Er spricht über die Bedrängnis und dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Er sagt dann, Ausharren hat dann eine nächste Konsequenz, nämlich sie bewirkt Bewährung. Die Bewährung bewirkt Hoffnung und die Hoffnung ist unsere Zuversicht auf die Erlösung. Auf die Erlösung. Mit anderen Worten, Ausharren bedeutet ja nicht nur die Fähigkeit zu haben, schwere Zeiten oder Schwierigkeiten zu ertragen, sondern Ausharren bedeutet eigentlich die Fähigkeit, Schwierigkeiten umzuwandeln in Herrlichkeit. Von der Anklage hin zur Anbetung zu kommen. Als Christen haben wir nicht nur die Fähigkeit bekommen, Herausforderungen anzunehmen und zu sagen, Gott, was immer du vorhast, jetzt ist eben so und ich akzeptiere es, das ist eine Sache, aber Als Christen können wir einen Schritt weitergehen. Wir können nämlich lernen, diese Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, in Herrlichkeit umwandeln, sprich etwas Schönes daraus zu machen. Wie kann ich lernen, schwierige Situationen in Herrlichkeit umzuwandeln? Ein lieber Freund von uns, von mir, war vor einigen Jahren bei einem Sommerprogramm dabei, kam auch aus Amerika, ungefähr meines Alters, hat auch Kinder im Alter unserer beiden Töchter, auch zwei Mädels. Und er hat damals, vor vielen Jahren, als Polizist in Amerika gearbeitet. Er hat seine Arbeit geliebt. Seine Frau, seine Kinder waren zu Hause. Und eines Tages hat er eine chronische Krankheit bekommen, sodass er seinen geliebten Beruf als Polizist nicht mehr ausüben konnte. Und er wurde dann gekündigt und das hat ihm ziemlich zugesetzt. Denn er wusste jetzt nicht, was soll er machen und was kann er überhaupt machen mit seiner Krankheit. Und Zeit verging. Eines Tages kam er wieder nach Hause. Plötzlich merkte er, dass die Frau verschwunden ist. Hat ihn verlassen von einem Tag auf den anderen, hat die beiden Kinder mitgenommen. Und plötzlich findet er sich im leeren Haus wieder und er hat das auch so erzählt. Er hat gesagt, er ist am Wohnzimmerboden gesessen, er hat nur noch geheult, weil er plötzlich erkannte, es wurde ihm alles genommen, was er von Herzen liebte. Seine Frau, seine beiden Kinder, seine Arbeit, einfach alles. Und er hat gesagt, er hat noch die Fußspuren von seinen Kindern, irgendwo die Fußtapper am Boden gesehen und er hat nur noch geweint und nicht gewusst, was er machen soll. Und nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder gehe ich in die Küche rüber, da liegt meine Pistole am Küchentisch und ich mache einfach Schluss mit meinem Leben. Das wäre die leichteste Option gewesen. Oder er sagte, ich wende mich zu Gott und ich klage Gott an und ich hebe meine Fäuste gegen Gott und sage, Gott, warum tust du mir das an? Wenn das so ist, dann kann ich dir länger nicht vertrauen. Oder gesagt, die dritte Option war zu sagen, Gott, ich verstehe es zwar nicht, aber ich möchte lernen, dir nachzufolgen. Und er hat dann gesagt, ich bin so froh, dass ich mich für die dritte Option entschieden habe. Denn heute weiß ich, was es heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Heute weiß ich, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, auch wenn das Leben schwierig ist. Und als er so sein Zeugnis erzählt hat, kamen mir beinahe die Tränen, weil ich auf diesen Mann geschaut habe und gesagt habe und gedacht habe, was für ein wunderschöner Mensch. Er hat viel Tragisches erlebt. Bestimmt war er auch nicht unschuldig dabei. Aber weil er an Gott festgehalten hat und durch die Umstände zu Gott hingekommen ist, wurde er ein geistlich schöner Mensch und er hat gestrahlt von der Liebe Gottes. Ich habe ihm dann ungefähr ein Jahr später mal ein E-Mail geschrieben. Da habe ich eine Predigt vorbereitet über Gottes Liebe zu uns. Und da musste ich an diesen Kerl denken und da dachte ich mir, jetzt muss ich ihn mal fragen, ob er wirklich in der Zeit, wo er alles verloren hat, an die Liebe Gottes geglaubt hat. Denn für mich ist das immer schwer vorzustellen. Und dann habe ich ihm da ein kurzes E-Mail geschrieben, hat nicht lange gedauert. Am nächsten Tag kam ein langes E-Mail zurück. Aber er hat eigentlich nichts anderes geschrieben als das, dass er gesagt hat, weißt du Martin, wäre es nicht um die Liebe Gottes, wäre ich heute nicht mehr hier. Es war die Liebe Gottes, die mich durch diese schwere Zeit hindurchgetragen hat. Wenn wir in unseren Alltag hineingehen, wenn wir Herausforderungen bewältigen müssen, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann ist es vielleicht ganz oft so, dass wir oftmals im Gebet vor Gott kommen und im Gebet uns wünschen und uns von Gott erbitten, dass er unsere Umstände ändert. Verständlicherweise. Und das dürfen wir auch tun. Gerade wenn die Umstände auch schwierig sind. Haben auch Menschen wie David getan. Und ich muss auch sagen, ich habe lange in meinem Leben immer wieder dafür Gott gebeten, vor allem dann, als die Kinder dann zur Welt gekommen sind, dass Gott Umstände verändert, dass er Herausforderungen wegnimmt in meinem Leben, dass er schwierige Menschen fernhält von mir. Aber ich habe in letzter Zeit etwas gelernt oder ich bin dabei zu lernen. Nämlich zu Gott zu beten, Herr Jesus, verändere nicht meine Umstände, aber verändere mein Herz. Wie oft betest du dafür, dass Gott deine Umstände verändert und wie oft betest du dafür, dass Gott dein Herz verändert? Wie oft beten wir, Herr Jesus, ändere mich so, dass ich Menschen in Barmherzigkeit begegnen darf? Ändere mein Herz und mach mich sanftmütiger gegenüber Menschen, denen ich nicht so leicht in die Augen schauen kann. Mach mein Herz geduldiger, dass ich Herausforderungen besser ertragen kann. Erfülle mich mit Liebe, dass ich auch Menschen begegnen kann, die ich am liebsten auf den Mond schießen möchte. Wie oft beten wir für diese Dinge, dass Gott wirklich mein Herz verändert, anstatt dauernd die Umstände zu verändern? Ausharren und Geduld zu haben, hat noch eine andere Funktion, nämlich sie sind wie Säulen unseres Glaubens. Ich habe mal ein wunderschönes Bild gesehen von einer alten Eisenbahnbrücke. Und wenn man sich jetzt das so vorstellt, da ist ein Graben, irgendein Fluss fließt unten durch und oben drüber geht eine alte Eisenbahnbrücke drüber. Und über diese Eisenbahnbrücke donnert eine alte Dampflokomotive mit 2, 3, 4 so Anhänger, voll beladen mit Zeug. Und auf diesem Bild ist es schön dargestellt worden, diese Eisenbahnbrücke sollte unseren Glauben ausdrücken, die Brücke des Glaubens. Und die Eisenbahn, die Lokomotive mit den Anhängern war voll beladen mit Herausforderungen, mit Sünden, mit Schwierigkeiten, mit Versuchungen, alles mögliche. All das, was manchmal unseren Glauben beschwerlich macht. Und dann ist das so schön dargestellt geworden, die Lokomotive fuhr mit all dem, was die Lokomotive und den Anhänger schwer gemacht hat, über diese Eisenbahnbrücke des Glaubens drüber, aber diese Brücke wurde abgestützt. Und die Säulen waren die Säulen der Geduld, die Säulen des Ausharrens. Und das Bild hat mir gut gefallen. Denn ich denke, da ist viel Wahrheit dahinter. Geduld und Ausharren sind die Säulen unseres Glaubens, die unseren Glauben dann stützen, wenn Schwierigkeiten über die Brücke unseres Glaubens donnern. Seht ihr, wenn dein Glaube aufgrund verschiedener Umstände auf den Prüfstand gelegt wird, dann bete nicht für mehr Glauben. Wie viel mehr Glauben können wir haben als Glauben? Wie viel mehr Vertrauen als Vertrauen kann man haben? Wenn du dein kleines Kind auf einen Felsen stehst oder auf einen Tisch stellst und sagst, springe meine Arme, dann springt das Kind entweder oder springt nicht. Entweder es hat Vertrauen oder es hat nicht Vertrauen. Meistens springt es. Aber da gibt es kein wenig oder viel Vertrauen. Entweder es springt oder es springt nicht. Wenn wir mit Menschen klettern gehen und die Menschen hängen dann irgendwo 20 Meter über dem Boden am Seil und hochklettern, ist ja noch alles gut, weil da können sie sich festhalten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt musst du den Felsen loslassen. Du musst dich zurücksetzen in den Gurt, damit man dich abseilen kann. Gab mal einen Sommer, da musste ich 20 Minuten auf eine liebe Frau einreden. Die wollte partout nicht loslassen, weil sie einfach nicht der ganzen Sache oder wahrscheinlich nicht mir vertraut hat. Aber wisst ihr, da geht es nicht um viel oder wenig Vertrauen. Entweder ich vertraue und ich lasse los oder ich vertraue nicht und ich lasse nicht los. Aber wenn wir in unserem Glauben auf den Prüfstand gebracht werden, dann geht es nicht darum, dass wir für mehr Glauben beten sollen, sondern für mehr Geduld. Bete für mehr Geduld, bete für Ausharren, damit dein Glauben gestützt wird, wenn Schwierigkeiten über die Brücke deines Glaubens donnern. Ein letztes Beispiel. Abraham ist auch so ein klassisches Beispiel, dessen Glaube geprüft wurde. Abraham wird im Römerbrief nochmal erwähnt durch den Apostel Paulus und hier wird erzählt, wie er darauf reagiert hat, nachdem Gott ihn geprüft hat. Römer 4,19, und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, dass Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir kennen, denke ich, die Geschichte von Abraham mehr oder weniger. Und wir wissen, dass das Leben von Abraham kein einfaches Leben war. Ständig wurde er herausgefordert. Zuerst musste er seine Heimat verlassen. Er musste die Stadt Ur verlassen, seine Heimat. Dann stirbt sein geliebter Vater in Haran. Dann musste er hinziehen in ein Land, das er überhaupt nicht kannte. Er hat keine Ahnung gehabt, wo es überhaupt hingeht. Dann gab es eine Hungersnot. Dann verkaufte er fast seine Frau für sein eigenes Leben. Dann musste er seinen übermütigen Neffen Lot aus der Patsche helfen. Dann wird ihm aufgetragen, mit fast 100 Jahren Kinder zeugen. Dazu noch mit einer Frau, die selbst schon so gut wie tot war. Zu guter Letzt soll er dann noch sogar seinen geliebten Sohn töten. Und so geht es die ganze Zeit dahin. Abraham hatte kein einfaches Leben. Aber was er dadurch gelernt hat, ist, dass er Gott anbetet und ihm vertraut. Er hat gelernt, seine Anklage umzuwandeln in Anbetung. Nicht, weil es ihm so gut ging. Auch nicht, weil Gott ihn so reich gesegnet hat, obwohl er reich gesegnet war. Sondern weil Abraham wusste, wer dieser Gott ist. Wer dieser Gott ist. Anstatt in dieser hoffnungslosen Situation zu verharren, wendet Abraham sich zu Gott und betet an. Und es heißt so schön, er gab ihm die Ehre. Er betet an. In Vers 20, er zweifelte nicht an Gottes Verheißungen, sondern er gab Gott die Ehre. Gott gab ihm ein Versprechen. Er zweifelte nicht daran, dass Gott, obwohl es menschlich gesehen völlig unmöglich erscheint, seine Verheißungen halten werde. Und das ist eine große Herausforderung für mich. Gottes Verheißungen ist das, was wir in der Bibel lesen. Und ich habe es schon erwähnt, manchmal tun wir uns schwer und stellen manche Dinge in Zweifel, die Gott in seinem Wort zu uns spricht. Weil wir sagen, ja, steht zwar in der Bibel, aber ich erlebe das nicht. Und dann tendieren wir ganz schnell dazu, dass wir sagen, stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Ist es wirklich wahr, dass Gott mich liebt? Ist es wirklich wahr, dass Gott ein guter Hirte ist? Kann es sein, dass Gott wirklich ein treuer Gott ist? Seht ihr, die Treue Gottes, die muss man richtig verstehen. Gott ist nicht treu dir oder mir gegenüber, aber Gott ist immer treu sich selbst gegenüber. Gott ist nicht treu in dem, dass er all deine Gebete beantwortet, aber Gott ist immer sich selbst treu, indem er immer seine Verheißungen zur Erfüllung bringt. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und ob jetzt ich das erfahre, was in der Bibel steht oder nicht, zu diesem Zeitpunkt, bestimmt nicht, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Und eines, was ich ganz persönlich immer wieder neu lernen möchte, ist mein Leben auf die Wahrheit zu gründen und nicht auf meine Erfahrungen. Und immer wenn ich auf die Wahrheit schaue, immer wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, immer wenn ich zu Gott hinkomme durch das Wort Gottes, im Gebet, in der Stille, lerne ich, Gott anzubeten, weil ich erkenne, wie Gott wirklich ist. Ich sehe, dass mein Leben nicht immer so ist, wie ich es gern hätte, aber ich sehe, wie Gott ist. Und das genügt, um mich in Anbetung vor Gott hinzuwenden. Oswald Chambers hat das mal so schön ausgedrückt, er hat gesagt, Erfahrungen sind nie die Grundlage unseres Glaubens, sie sind ein Durchgang zu dem, an den wir glauben. Wie oft kommen wir ins Gespräch mit Menschen, die vielleicht noch nicht so eine Gottesbeziehung haben? Wie oft habe ich schon mit jungen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich würde schon vielleicht Gott mein Leben anvertrauen, wenn er sich wenigstens irgendwie zeigen würde. Wenn er zumindest dies und jenes in meinem Leben machen würde, ja, dann würde ich sagen, Gott, hier bin ich, hier hast du mein Leben. Es ist ungefähr so, wie wie wir damals, ich bin ja auf einer Landwirtschaft aufgewachsen, am Bauernhof, auf einem kleinen Bauernhof, und hinterm Stall war so der Misthaufen, wo wir dann vom Stall den Mist rausgefahren haben mit dem Schubkarren. Und da gab es so eine Mauer. Und wenn Freunde zu Besuch kamen zu mir, dann sind wir da, haben wir überall herumgespielt, dann sind wir manchmal auf diese Mauer geklettert. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ich gebe dir 20 Schilling, damals noch Schilling, wenn du in den Misthaufen springst. Was denkt ihr, was der Freund gesagt hat? Er hat gesagt, zeig mir zuerst deine 20 Schilling, denn ich weiß, du hast das Geld nicht. Und recht hat er gehabt. Der kannte mich schon. Aber so versuchen wir immer mit Gott zu verhandeln. Zeig mir zuerst die 20 Schilling. Zeig mir zuerst, wo es hingeht. Zeig mir zuerst, wie es aussehen wird. Zeig mir zuerst, was du tun wirst. Und dann bin ich vielleicht bereit, dir zu vertrauen. Wenn du am Seil hängst im Klettergarten und all das, was du hast, das Einzige, was du hast, ist dein Klettergurt und das Seil und im besten Fall einen Partner, der dich sichert und der vertrauenswürdig ist, dann geht es letztendlich nur noch darum, lässt du los oder nicht. Und Menschen, die das noch nie erlebt haben, für die ist das immer natürlich ein Nervenkitzel, weil sie nicht wissen, wie spürt sich das an? Wie ist das, wenn man da so drinnen sitzt? Wie ist das, wenn man mal ein Stück in das Seil reinfällt sogar? Wie fühlt sich das an? Und das wollen wir ja immer irgendwie zuerst wissen, bevor wir uns darauf einlassen. Aber Gott ist nicht so. Gott fordert unser Vertrauen. Gott fordert unser Vertrauen. Selbstverständlich sind Erfahrungen wichtig für den Glauben. Doch der Glaube gründet sich nicht in Erfahrungen, er lebt nicht von Erlebnissen. Auch wenn Erlebnisse dazugehören. Unser Glauben lebt von den Verheißungen Gottes, die in seinen Sohn Jesus Christus zur Erfüllung kommen. Das ist unsere Hoffnung. Und mein Gebet für uns alle ist, dass egal in welchen Umständen wir uns befinden, mein Gebet ist es, dass uns diese nirgends sonst wohin führen als zum Herzen Gottes. Umstände sollen immer wie eine Tür sein, die uns hinführen zu dem, an den wir glauben. Jesus Christus. Ich möchte gerne mit dem Psalm 103 schließen. Einfach ein paar Verse davon, die ersten paar Verse. Ein Psalm Davids, wo es heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Es ist gut, wenn wir manchmal über diese Worte meditieren, wenn wir uns das verinnerlichen und erkennen, was Jesus Christus wirklich für uns getan hat, als er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Ja, das Leben ist nicht immer einfach. Aber das war es für Jesus auch nicht. Aber er ist für unsere Schuld gestorben, damit wir Leben haben im Überfluss. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns hilfst, anzubeten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du unser Herz befreist von all den schweren Dingen, die es oft so schwer beladet, dass es uns manchmal schwerfällt, es hochzuheben in der Anbetung. Ich bete, Herr Jesus, dass wir uns nicht dauernd mit uns selbst beschäftigen, sondern dass wir hinschauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der mit uns weint, der mit uns lacht, der mit uns den Weg geht, den Weg, den du für uns bereitet hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein treuer Gott bist, dass du treu dir gegenüber bist und deinen Verheißungen gegenüber. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass das, was der Apostel Paulus im Philipperbrief sagt, dass das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auch zur Vollendung kommt in Christus Jesus. Und dafür danken wir dir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.